das wichtigste Charakteristikum der Sexualität und des Geschlechterverhältnisses im Nationalsozialismus war sehr stark von der Ideologie bestimmt. Das heißt, zunächst einmal wurde ja sehr strikt reglementiert, wer mit wem Sex haben durfte und in Beziehungen haben durfte unter sogenannten rassischen, also letztlich rassistischen, antisemitischen und antiziganistischen Fragestellungen. Das heißt, es war sehr stark verboten, dass sogenannte Arier und Arierinnen mit anderen sexuelle und sonstige Beziehungen pflegen durften. Das war das spezifische Merkmal des Nationalsozialismus. Darüber hinaus gab es natürlich Entwicklungen, die wir in puncto Sexualität und Geschlechterverhältnis beobachten können. Da würde ich als wichtigstes Merkmal das Auseinanderklaffen zwischen einem sehr konservativen, offiziellen Propagandabild von dem Geschlechterverhältnis und der Frau nennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den ja realen Bedingungen, die sich so bereits vor dem Krieg, aber auch dann im Laufe des Zweiten Weltkriegs entwickelt haben. Hier haben wir das berühmte Mutterkreuz, die Fixierung auf Familien im offiziellen Propagandabild, die Fixierung auf Mütter, die möglichst viele Kinder, arische Kinder, sogenannte arische Kinder gebären sollen auf der einen Seite. Und auf der anderen haben wir im Zuge auch dieser Ausnahmesituation und dieser Untergangsstimmung im Nationalsozialismus auch eine gewisse Befreiung von traditionellen konservativen Denkmustern und Verhaltensmustern, Befreiung aber im nationalsozialistischen Sinne und unter nationalsozialistischen Vorzeichen. Das heißt nicht Befreiung im Sinne einer unreglementierten, nicht repressiven Sexualität, sondern unter NS-Vorzeichen, das heißt innerhalb derer, die sowieso als Arierin und Arier bezeichnet wurden, die sozusagen rassisch unter Anführungszeichen genehm waren. Hier findet also eine Libertinage, also unter NS-Vorzeichen statt, die durchaus auch mit unserem gängigen Bild des Nationalsozialismus in Widerspruch steht, schwer verdaulich ist, aber das liegt daran, weil man wirklich sehr oft das NS-Propagandabild, das ja auch ein widersprüchliches war, als sehr vereinfachtes Propagandabild für bare Münze nimmt und auch annimmt, dass die Realität so einfach gestrickt war. Das war sie nicht.
Es gab die öffentliche Propaganda zu der Sexualität. Was gab es da beispielsweise für Darstellungsformen im öffentlichen Fernsehen oder so zu Sexualität und Begehren im Nationalsozialismus?
Es gab einerseits eine Fixierung auf dieses Heimchen am Herd, das dem Führer möglichst viele Kinder, möglichst Söhne gebären sollte. Andererseits gab es aber auch sehr viele andere visuelle auch Eindrücke vom sexualisierten, erotischen Körper, erotisch aber wieder unter NS-Vorzeichen, also so, dass das, was als erotisch dargestellt wurde, nur ein sehr enges Spektrum von möglichen erlaubten Normbildern sozusagen von Frauen, Männern, Sexualität darstellte. Insgesamt lässt sich das aber auch nicht so einfach beantworten, weil in Bezug auf Geschlechterverhältnis und Sexualität der Nationalsozialismus ja auch sehr widersprüchlich war, wie in vielen anderen Gebieten auch. Am besten kennt man das vielleicht in Bezug auf die Rolle von Religion. Da war es ja so, dass man einerseits Religion belächelte, manche Kreise und andere wieder sehr stark religiös argumentierten, für verschiedene Religionen sich stark machten im Nationalsozialismus. Ähnlich war das beim Thema Sexualität und Geschlechterverhältnis auch. Dass es also sehr viele unterschiedliche Strömungen gegeben hat, die alle, wie man für die Nazizeit sagt, dem Führer zugearbeitet haben in der jeweiligen Art, wie sie das sahen. Das heißt, eine Vielstimmigkeit von konservativen Stimmen, sehr NS-Ideologie-liberalen Stimmen, die sich für eine sexuelle Freizügigkeit eingesetzt haben. Und beides findet sich auch dem, was auf visueller Ebene in Plakaten, in Werbungen und so weiter sich findet. Also die Widersprüchlichkeit ist durchaus auch auf dieser offiziellen, sichtbaren, visuellen Ebene vorhanden. Wichtig ist aber, dass man das auch tatsächlich in der Analyse ernst nimmt, dass es nicht in die eine oder andere Richtung hinausgelöst wurde, wie eben in so vielen Bereichen im Nationalsozialismus, dass sozusagen das systematische, wunderbare, eine Zeit lang unter Anführungszeichen, unter zynischen Zeichen gesehen, das produktive Funktionieren des Nationalsozialismus genau dadurch funktioniert hat, dass diese Vielstimmigkeit erlaubt wurde, dass Konservative genauso die verruchten Bedingungen oder das Verkommen von Ehe anprangern konnten, wie andere, die Sexualratgeber zum Beispiel herausgeben konnten, in denen die Bedeutung der Klitoris für den Orgasmus der Frau erklärt wurde. Beides macht den Nationalsozialismus aus und genau diese Widersprüchlichkeit macht ihn aus.
Was glauben Sie denn, welche Funktion diese Widersprüchlichkeit dann jeweils hatte für den Erhalt des Nationalsozialismus sozusagen?
Diese Widersprüchlichkeit hatte meiner Einschätzung nach eine ganz wichtige Funktion, nämlich möglichst viele für die Volksgemeinschaft und ihre Ziele zu begeistern und in diese einzugemeinden. So holt man natürlich möglichst verschiedene Kreise ab, ohne dass das jetzt für die Ideologie sozusagen entscheidender Punkt ist. Hier ist eine viel größere Breite vertretbar als etwa bei dem Vernichtungsantisemitismus. Da gibt es natürlich keine Verhandlungsspielräume. Aber gerade in dieser breiten Wirksamkeit für die Volksgemeinschaft eignet sich diese Widersprüchlichkeit, diese Vielzahl der Stimmen sehr gut, um möglichst viele zu begeistern und hat ja auch Teilen der Gesellschaft Möglichkeiten geboten, die aus sehr traditionellen Strukturen kommen. Das hat sich besonders für Frauen bemerkenswert unter Anführungszeichen ausgewirkt, insofern als zum Teil traditionelle Familienverhältnisse hier aufgebrochen sind. Frauen und insbesondere Mädchen, zum Beispiel im BDM, im Bund Deutscher Mädel, mehr Freiheiten unter NS-Vorzeichen, mit Arierinnen und Ariern, wie schon gesagt, aber trotzdem mehr und neue Freiheiten gewonnen haben. Auch ist ja die Zahl erwerbstätiger Frauen bereits vor dem Krieg, lange vor dem Krieg eigentlich, signifikant gestiegen in fast allen Bereichen, außer der Jurisprudenz. Also gegen Juristinnen hatte Hitler persönlich eine große Aversion, da gab es ein vehementes Zurückdrängen, aber auf fast allen anderen Gebieten hatten Frauen dann schon bereits vor dem Krieg höhere Erwerbsquoten. Es gab eine Professionalisierung von klassisch weiblichen Berufen. Alles, was irgendwie mit Geburt und Kinderbetreuung und so weiter zu tun hat, da haben sich neue Berufssparten entwickelt. Und es gab eben diese Untergangsstimmung, die durch den Wahn des Nationalsozialismus betrieben wurde. Das Wissen um eine Krisensituation, einen Ausnahmezustand des eigenen Staates, befördert von diesem auf die Spitze getriebenen Antisemitismus, die Vorstellung wir oder sie, entweder wir vernichten sie oder sie vernichten uns. Und in dem konnten, vielleicht paradoxerweise, sexuelle Freizügigkeit unter NS-Vorzeichen und eine gewisse Libertinage außer- und vorehelicher Geschlechtsverkehr zum Beispiel sich sehr weit verbreiten quasi und traditionelle Rollenvorstellungen zurückdrängen.
Sie sagen gerade, dass es sehr weit verbreitet war. Wie sah die Sexualität von Frauen unter NS-Vorzeichen denn dann tatsächlich aus? Also auch in Bezug auf also die weibliche Lust und die Selbstbefriedigung beispielsweise.
Nicht so sanktioniert, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Also es ist natürlich immer ein eingeschränkter Kreis, für den das gilt, aber für den Kreis von Frauen war dann auch mehr möglich im Sinne von eben, dass es männliche Sexualratgeberautoren gab, die die Bedeutung der Klitoris herausgearbeitet haben in ihrem Buch. So etwas hat natürlich auch Auswirkungen auf die Möglichkeiten zur Befriedigung. Aber ich möchte betonen, dass das immer, also was meine ich genau mit diesem unter NS-Vorzeichen? Wir sprechen von einer Enttabuisierung von vorehelichem und außerehelichem Geschlechtsverkehr, nicht generell, nicht endlos verallgemeinert, aber schon als Tendenz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss das natürlich eine saubere Sexualität im Nazi-Sinne sein. Das heißt, dass alles, was anders ist, was abweichend ist, sehr stark stigmatisiert wird. Und hier haben wir wieder diese Widersprüchlichkeit, die für den Nationalsozialismus typisch ist. Einerseits die Verfolgung Homosexueller, insbesondere schwuler Männer, die in Konzentrationslager gesperrt wurden. Und auf der anderen Seite diese sehr stark über Männerbünde organisierte Struktur des Nationalsozialismus, die sehr viel mit Homoerotik zu tun hatte, die aber eben bei sich selbst verdrängt, um das psychoanalytisch zu sagen, wurde und an den anderen verfolgt, bis zur Vernichtung verfolgt wurde. Das heißt, auch in Bezug auf die Sexualität zwischen Paaren übersetzt sich das auch in eine Vorstellung davon, eben vor- und außerehelich ist okay, aber das ist ja keine befreite Sexualität in einem Sinne, wie wir das heute den Begriff auch positiv verwenden würden. Das, was in der Psychoanalyse die Partialtriebe sind oder auch die Vorstellung, dass es Sexualität jenseits der Genitalien gibt, dass verschiedene Körperöffnungen und Körperteile erotische Zonen sind und so weiter, das war nur bedingt erklärbar, umsetzbar, thematisierbar, weil eine Sexualität unter NS-Vorzeichen heißt eben, dass die Freiheit eine sehr eingeschränkte Freiheit ist, im Sinne von, dass es vor- und außerehelich sein kann, aber nicht im Sinne von anything goes oder keinesfalls in dieser Richtung und natürlich immer auch mit diesem Verbot der sogenannten Rassenschande und so weiter.
Wie sah im Vergleich dazu die Sexualität des deutschen Mannes unter den NS-Vorzeichen aus?
Naja, da muss man natürlich vorsichtig sein mit irgendwelchen Pauschalisierungen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Situationen zwischen den Männern, die in Deutschland oder Österreich daheim geblieben sind, daheim bleiben konnten einerseits, und denen, die zum Beispiel insbesondere an der sogenannten Ostfront tätig waren, in der Armee waren, im Kampf waren, in irgendwelchen Einheiten verschiedenster Art unterwegs waren. Hier haben wir natürlich eine Verquickung von Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus und Enthemmung, die zum Teil auch zu sexueller Gewalt auf der einen Seite führt, die zur Erniedrigung führt. Ein Beispiel dafür ist das Pogrom in Lemberg, in Lviv, in der heutigen Ukraine, wo Frauen in Unterwäsche, Jüdinnen, aber auch Juden, durch die Stadt gejagt wurden, und dabei wurde sehr viel gefilmt und fotografiert. Das ist eines der markanten, bekannteren Beispiele für so sexualisierte Gewalt. Es gab natürlich auch sonstige sexuelle Übergriffe und ein sehr stark von einem Gefälle geprägtes Verhältnis zwischen der Armee, den bewaffneten deutschen und österreichischen Soldaten hier auf der einen Seite und der Bevölkerung, die sie davor fanden. Das ist die eine Sache. Die andere ist diese Enthemmung durch die Untergangsstimmung, die Ausnahmesituation, die eben nicht nur sich in gewaltsamen Geschlechterverhältnissen und in gewaltsamer sexueller Ausprägung gezeigt hat, sondern auch in einer Enthemmung im Sinne von mehr sexuelle Kontakte, freizügigere sexuelle Kontakte. Das ist ja nichts, was nur Frauen betrifft, sondern auch Männer betrifft. Aber hier ist der Unterschied nicht so deutlich. Also diese Vorstellung von einer Frau, die aus oder vorehelichen Geschlechtsverkehr hat, ist eine gefallene Frau. Das hat eine viel stärkere Konnotation, wenn das relativiert wird im Nationalsozialismus, zumindest teilweise, als das für Männer der Fall ist. Das heißt, hier ist das Neuere daran viel, viel ausgeprägter bei Frauen als bei Männern.
Welche Lehren können wir heute aus der Sexualmoral der NS-Zeit ziehen? Und wo wirkt diese Moral oder auch das Verständnis von Sexualität auch noch weiter bis in die heutige Zeit?
Das Interessante an der Sexualität im Nationalsozialismus ist, dass sie uns zeigt, dass eigentlich eine sexuelle Befreiung unter Anführungszeichen sehr viele verschiedene Dinge heißen kann und auch etwas sehr Problematisches sein kann. Das heißt, wir haben hier eine sexuelle Entsublimierung, eine Entsublimierung im Sinne von der psychoanalytischen Bedeutung dieses Begriffes, die heißt, dass es eine Enthemmung gibt, ein freizügigeres Ausleben von Sexualität, ohne sich an Normen und Gebote halten zu müssen. Doch das ist nicht unbedingt etwas, was wir uns unkritisch anschauen, sondern ganz im Gegenteil, das kann eben auch bedeuten, dass das heißt, dass es eben nur unter sogenannten rassisch Genehmen erlaubt ist, dass es eine sehr zugerichtete Sexualität ist, bei der homoerotische Elemente eben auf andere projiziert und an denen verfolgt werden, dass es ein Gewaltmoment natürlich in dieser Sexualität gibt. Das ist die eine Seite der Erkenntnis aus diesen Fragen. Die andere Seite ist, dass wir aber auch feststellen müssen, dass für viele der Nationalsozialismus Spaß bedeutet hat. Nicht nur, dass der Antisemitismus zum Beispiel psychische Bedürfnisse befriedigt und zu so einer psychischen sogenannten Schiefheilung führt, sondern auch, und das war sehr schwer nach 1945 damit umzugehen und das vor der Öffentlichkeit rechtfertigen, dass man auch Spaß hatte, dass man ein bisschen was gesehen und erlebt hat, wie das in Bezug auf den BDM, den Bund Deutscher Mädel, formuliert wurde. Das ist eine Lehre, die wir ziehen können. Das heißt, es gab eine sogenannte sexuelle Befreiung, aber auch es ist schwierig nach 1945, wenn der Krieg militärisch niedergeschlagen wurde. Es ist ja nicht so, dass man im Nationalsozialismus es eingesehen hätte, hups, wir haben zu viele Verbrechen begangen, sondern es war ja eine militärische Niederlage, dass nach dieser es also auch zu einer Sanktionierung und einer Verurteilung dieser Verbrechen im Nationalsozialismus gekommen ist. Und da passt es gar nicht dazu, dass man sagen kann, okay, wir hatten aber Spaß, es war mehr erlaubt, wir haben was gesehen und erlebt. Das ist schwierig mit der Nachkriegs auch Stilisierung als Opfer oder als jemand, der nur Befehle befolgt habe und so weiter, zu vereinbaren. Wichtig ist auch noch hier zu sagen, dass Verhütung im Nationalsozialismus zwar weitestgehend sanktioniert war, außer, und das ist aber eine wichtige Ausnahme, außer bei Kondomen. Kondomautomaten wurden zum Teil im Nationalsozialismus aufgestellt und dann nach der Beendigung dieses Ausnahmezustands wieder abgebaut, bei einem Versuch sozusagen den Ausnahmezustand zu beenden und in gewisser Weise einerseits also das Morden zu beenden, den industriellen Massenmord, diesen Aspekt des Ausnahmezustands, aber auch gab es eine gewisse Ahnung, wie Dagmar Herzog das in ihrem Buch Die Politisierung der Lust sehr gut herausgearbeitet hat, und ich beziehe mich hier viel auf sie, gab es auch eine Ahnung davon, dass dieses Beenden des Ausnahmezustands auch eine Wiederherstellung von ja in gewisser Weise konservativen Familien- und Sexualverhältnissen bedarf, weil das irgendwie Hand in Hand gegangen ist im Nationalsozialismus. Das heißt, zum Teil ist man da zu konservativeren Familienbildern zurückgekehrt, hat die Kondomautomaten abgemacht und aber auch dann eine Umdeutung gemacht. Heute ist man irritiert, wenn über den Nationalsozialismus so gesprochen wird, als etwas, wo Frauen Handlungsspielräume und Freiheiten eröffnet werden. Das ist auch mit einer feministischen Auseinandersetzung mit der Geschichte von Frauen sehr schwer vereinbar, wie ich immer wieder merke in meinen Vorträgen zu diesem Thema. Das Act an, das ist erstmal schwer zu denken und anzunehmen, aber umso wichtiger finde ich es. Also all das, was uns erstmal vor den Kopf stößt und schwer vereinbar ist mit zum Beispiel feministischen Vorstellungen vom Geschlechterverhältnis auch im Nationalsozialismus, das finde ich genau das Interessante, wo wir unbedingt hinschauen müssen. Denn wenn man den Nationalsozialismus bloß als patriarchales System begreift, hat man über den Nationalsozialismus nichts Hinlängliches ausgesagt. Das kommt völlig zu kurz.